Ja, also dann auch von mir ein herzliches Hallo zu unserer Vormittagssession. Es geht jetzt konkret um Continuous Integration im Zusammenhang mit dem TFS. Mein Name ist Michael Reisinger. Ich bin eh schon ein paar Mal heute Vormittag angekündigt worden. Ich bin seit 3 Jahren bei der Firma Anecon als Software-Ingenieur tätig, bin seit mehr als 20 Jahren überhaupt im Bereich Softwareentwicklung tätig und bringe da, glaube ich, ein bisschen Erfahrung mit. War ziemlich zu Beginn von .NET und C Sharp mit dabei und ja, meine Leidenschaft, was jetzt da die Softwareentwicklung anbelangt, ist halt jetzt auch das ganze Agile-Thema, Application Management und so, vor allem auch in Beratungstätigkeiten mit diesen Themen unterwegs. Auch Clean Code Development und ja, .NET sowieso. Und ein kleines Steckenpferd von mir ist auch die Windows Phone Entwicklung. Ja, so zum Hintergrund. Was wollen wir uns heute anschauen? Auch wieder ein bisschen Theorie zur Continuous Integration. Ja, das muss sein. Dann, wo es schon sehr praktischer wird, ist, wenn wir ins Bildmanagement gehen. Wir schauen uns wirklich so Demo an, wie man im TFS einen Bildprozess aufsetzt, was da so die Best Practices sind und was für Möglichkeiten man da im Bildmanagement im TFS hat. Ja, und zum Schluss noch ganz kurz ein bisschen Reports. Das heißt, was spuckt so ein Bild aus? Was kann ich mir da anschauen? Was bringen mir die Reports? Was fange ich damit an? Ja, was ist Continuous Integration? Wenn man Wikipedia bemüht und sich anschaut, was man so zu diesem Thema dort findet, dann liest man so Sachen wie der Prozess des regelmäßigen, vollständigen Neubildens und Testen einer Anwendung. Super. Das haben wir heute im Prinzip schon ein paar Mal gemacht. Viele Entwickler werden sich denken, okay, ich drücke die F5-Taste, die Applikation wird gebildet, die Applikation wird gestartet. Ich klicke mich im GUI ein bisschen durch, ja, und wenn die Applikation nicht abstürzt, dann habe ich so im Prinzip alle diese Kriterien schon erfüllt und ich bin schon voll in Continuous Integration drinnen. Ja, würde ich dabei bezweifeln, ob das so ist. Wenn man im Englischen sich das anschaut, wird es schon ein bisschen defiziler. Continuous Integration involves integrating early and often. Ja. So as to avoid the pitfalls of integration hell. Gefällt mir schon um einiges besser, weil es da jetzt der Aspekt der Integration wo mehr rauskommt. Ja. Continuous Integration lebt davon, dass verschiedene Komponenten, weil oft habe ich mehr als eine Komponente in einem Softwareentwicklungsprojekt, ja, oder verschiedene Source-Code-Teile, ja, eben gemeinsam gebildet werden und auch gemeinsam getestet werden. Ja. Um eben dann, wie es hier steht, Integration Hell zu vermeiden. Viele von Ihnen kennen das vielleicht. Man entwickelt so, jeder Entwickler entwickelt so vor sich hin, macht seine Aufgaben, seine Work-Items, seine Tasks, arbeitet er ab und irgendwann kommt dann so gegen Ende eines Sprints der Zeitpunkt, wo man irgendwas beim Kunden abliefern muss oder zumindest bei einer Testabteilung abliefern muss und dann ist man damit 2 Tage lang beschäftigt, die einzelnen Source-Code-Teile so zusammenzubauen und so zusammenzusetzen, dass die wirklich miteinander funktionieren. Ja. Und genau da hakt also Continuous Integration ein. Eine noch schönere Definition habe ich in einem Buch von Rox Press gefunden. A regular automated build and test is the heartbeat of your team. Ja, und das ist also wirklich so ein Spruch, den wir auch selbst in unseren Projekten, die wir bei der Firma Anecon für unsere Kunden gemacht haben, auch wirklich gelebt und so empfunden haben. Ja, wir setzen voll auf Continuous Integration. Und wenn immer die nicht funktioniert hat, ja, dann ist so wirklich alles gestanden. Ja. Also das war so also wirklich dieser Heartbeat, wenn der nicht da ist, ja, dann setzt es aus. Warum? Ja. bin ich eine One-Man-Show, bin ich mein Entwickler, habe ein einziges Projekt, ja, dann habe ich vielleicht viele Probleme nicht. Ja. Auch dann kann ich noch von Continuous Integration profitieren. Warum? Ich muss das, was wir gesehen haben, ja, das Bilden der Applikation und vor allem das Abarbeiten oder das Ausführen der Unit-Tests, muss ich jetzt nicht händisch und lokal auf meinem Entwickler-PC ausführen. Ja. Das spart Zeit, ja, während der Build und der Test läuft, kann ich inzwischen weiter programmieren. Ja. Das heißt, das bringt mir sehr wohl auch etwas, wenn ich jetzt in einer kleinen Insel in einem kleinen Projekt arbeite. Interessanter wird das Ganze, aber wenn ich ein Real-World-Szenario habe, ja, und das haben zumindest wir öfters, dass jetzt ein Team, dass es ein Entwicklungsteam gibt, das zumindest aus mehreren Softwareentwicklern besteht. Wir haben dann auch immer Tester dabei, eine Testabteilung dabei. Es gibt immer irgendwo einen Projektleiter, es gibt immer einen Project Owner. Und wenn wir jetzt davon von Scrum-Projekten reden, Stakeholder und so weiter. Ja, also es gibt immer eine ganze Menge von Personen, Rollen, Interessensgruppen, ja, die hier in einem Projekt zusammenarbeiten. Und es gibt nichts Wichtigeres, speziell in einem agilen oder in einem Scrum-Bereich, als wie eine Transparenz, ja, dass jedes Teammitglied weiß, wo stehen wir heute. Ja, was haben wir an Code? Ja, was ist eingecheckt? Was funktioniert? Welche Tests gibt es? Ja? Funktionieren die Tests? Ja? Wie oft schlagen die Tests fehl? Ja? Wie fragil ist mein Code, ja, den ich da jetzt eingecheckt habe und den jetzt aktuell zur Verfügung steht? Oder zum Beispiel für die Tester. Ja? Auf welcher Codebasis teste ich? Ja? Wenn jeder Entwickler seinen Code, seine Work-Items lokal auf seinen Rechner implementiert, testet, oder ja, testet, okay, sagen wir, der Entwickler testet auch, gehen wir mal davon aus, kann jetzt ein Testteam die gemeinsame Codebasis eigentlich nicht wirklich sinnvoll testen. Ja. Und darum, ganz wichtig, klar, Team Foundation Server, und wir haben heute Vormittag gesehen, sehr viele von Ihnen verwenden ja bereits den Team Foundation Server. Zumindest davon gehe ich jetzt einmal aus, als Source-Code-Verwaltungssystem. Ein paar von Ihnen, habe ich gesehen, verwenden auch, also was wir in der ersten Session gesehen haben, das Work-Item-Management, also sprich so mit Requirements-Engineering und so. Vielleicht ist gerade anschließend die Frage, wie viel von Ihnen verwenden schon den automatisierten zentralen Build am TFS? Okay, sehr wenig, das ist gut, weil dann kann ich Ihnen doch was, hoppala, so was Neues heute noch erzählen, hoffentlich. Okay, ich habe es jetzt eh schon ein bisschen so einfließen lassen in den Folien davor. Was bringt uns Continuous Integration? Ja. Es haben alle Teammitglieder, alle Beteiligten haben wirklich den Einblick, wo stehe ich im Projekt. Das heißt, es kann mir dann immer mehr passieren, dass ich am Ende des Projekts oder das Ende einer Iteration oder Sprints, ja, glaube, ich bin zu 90 oder vielleicht sogar zu 100% fertig. Ja, und dann, wenn es wirklich darum geht, das Produkt abzuliefern, kommt man drauf, Jesus, na, das und das und das und alles geht vielleicht doch noch nicht oder ist noch nicht jetzt in der Qualität getestet, in der sozusagen der Kunde von uns erwartet. Continuous Integration testet schon sehr früh und sehr zeitig, ob die Code-Teile, die entstehen, auch miteinander funktionieren. Ja. Es ist ja in einem Team so, dass jetzt da nicht ein Entwickler jetzt alle Teile programmiert, das Interfaces und die Implementierung dazu, sondern es ist ja in echt Szenarien ja oft so, dass immer eine Funktionalität oder ein Code auf einen anderen Code irgendwo aufsetzt, ja, oder anderer Code inkludiert ist. Ja. Auch wenn wir sehr viel, wie wir gesehen haben zuvor, bei Unit-Tests ich mit Mocking sehr viel Komplexitäten rausmocken kann und über Unit-Tests wirklich nur sehr begrenzt, sehr kleine Teile testen kann. Ja. Aber gerade Continuous Integration lebt davon, dass ich nicht nur Unit-Tests habe, ja, die wirklich nur in dieser isolierten Codeblöcke testen, sondern auch Tests schreibe, wie Komponententests, Feature-Tests oder Integration-Tests, die wirklich zum Beispiel durch einen Layer durchgehen, aus einer Datenbank was rausholen und schauen, ob das, was von der Datenbank zurückkommt, auch wirklich funktioniert. Ja. Oder Test-Automation im Bereich GUI. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie sowas geht mit Visual Studio. Gerade GUI-Tests funktionieren nicht, indem man nur jetzt einzelne isolierte Codeteile testet, sondern GUI-Tests kann ich nur vernünftig machen, wenn ich wirklich durch alle Schichten quasi quer durchgehe. Und da brauche ich alle unterschiedlichen Codeteile und da muss ich alles miteinander testen. Ja. Und da sehe ich sehr früh an dem Entwicklungsfortschritt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich habe wirklich immer wieder einen stabilen Code, den ich meinen Testern zur Verfügung stellen kann, von dem ich Feedback bekomme. Ich kann den meinen Kunden zur Verfügung stellen, der schon sehr früh anfängt mit dem GUI zu spielen, der selbst Pro testet und mir Feedback liefert, ob der Code, den ich liefere, gute Qualität hat, beziehungsweise ob das Requirement auch wirklich tatsächlich richtig umgesetzt wurde. Was brauche ich dazu für Continuous Integration? Die Team Foundation Server Installation haben Sie bereits, ja, davon gehen wir mal aus. Es gibt jede Menge Beschreibungen auf MSDN, wie Sie aus einer bestehenden TFS-Installation heraus zusätzlich Ihre Build-Server, Ihren Build-Controller und Build-Agent-Infrastruktur installieren. Ist an für sich straightforward, ist im Normalfall in einem halben Tag erledigt. Sie finden dazu alles auf Ihrer TFS-Installation. Das Lächeln aus der Runde. Ich sage im Normalfall, ja, also wenn Sie sich um Straightforward-Installationen handelt, klar, wenn Sie verschiedene Technologien haben, wenn Sie es dann nicht nur Microsoft-Technologie-Stack haben, die Sie bilden wollen, wenn Sie irgendwelche Java oder irgendwelche anderen Produkte mitbilden wollen und so, das alles geht, ja. Aber dann dauert sicher die Installation dementsprechend länger, bis sie soweit sind. Ja. Außerdem, diese Konfigurationsmöglichkeiten, die es ja gibt beim Build-Management, sind ja mannigfaltig. Ja. Das ist von der Architektur her so, dass es wirklich super performant skaliert. Ja. Das heißt, wir haben an einem Team Foundation Server, an einer Team Foundation Collection, wir haben das heute am Vormittag auch schon gesehen, ja, eine Collection ist sozusagen eine Liste von Team-Projekten. Ich kann an so einer Collection kann ich einen oder mehrere Build-Controller hängen, ja, beziehungsweise Build-Controller installieren. Diese Build-Controller können wieder einen oder mehrere Build-Agents haben. Ja, und diese Build-Agents sind in Wirklichkeit die Maschinen, die physischen Maschinen oder virtuelle Maschinen, die letztendlich wirklich den Code auschecken aus dem Repository, die den Code kompilieren und die Unit-Tests sozusagen auf den kompilierten Code ausführen. Ja. Das heißt, die Dinger machen wirklich die Arbeit. Ja. Während der Build-Controller eigentlich nur diese Arbeit auf den einen, wenn er nur einen hat, oder eben auf mehrere dieser Build-Agents sozusagen verteilt. Vielleicht nur eine kurze Information dazu, den Build-Controller, wenn Sie den direkt auf dem TFS-Server installieren, ist jetzt kein Beinbruch, kann man durchaus machen. Die Build-Agents würde ich auf keinen Fall direkt auf der physischen Box des TFS-Application-Tiers installieren. Dafür sollte man wirklich also virtuelle Umgebungen verwenden, die auf eigenen Boxen laufen. Weil wir haben gesehen, dass da doch mitunter Komponenten, Softwareprodukte, Dinge installiert werden müssen, die ich dann nicht für alle Projekte brauche. Und da kann ich dann einfach diese virtuellen Maschinen recyceln und neue virtuelle Maschinen sozusagen starten und somit quasi wieder von Scratch beginnen. Ja. Außerdem skaliert viel schöner und funktioniert letztendlich dann auch viel zuverlässiger. Ja, was ich dann noch haben könnte oder sollte, wäre natürlich sowas wie ein Drop-Server, das heißt, das, was gebildet wird, wird dann auf irgendein Share abgelegt, was für den Tester wieder interessant ist oder für den Kunden, weil der kann sich dann von dem Share die Applikation holen, installieren und dann auch testen. Es gibt dann auch noch so Feinheiten wie Symbol-Servers fürs Debugging und so weiter. Okay, an dem Punkt gehen wir vielleicht gleich in unsere erste Demo, damit es auch ein bisschen praktisch wird. Wir lächeln. Okay, wir haben hier wieder unsere Person-Applikation, die Sie schon in den Sessions zuvor gesehen haben. Wir haben unseren TFS, die Infrastruktur steht bei uns in der Firma, das heißt, wir sind hier das Internet auf unsere Infrastruktur verbunden. Wir haben auf unserem Team Foundation Server schon diese Konfiguration, die Sie vorher gesehen haben, Build Controller, Build Agents installiert. Und die Solution haben Sie auch schon gesehen zuvor, die Solution ist bereits im Team Foundation Server eingecheckt. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt den händischen lokalen Build, den wir zuvor gesehen haben, lokal auf der Maschine jetzt auf unserer Infrastruktur auslagern. Ja. Wie mache ich das? Schnellster einfache Weg im Team Explorer, rechte Maustaste und ich muss mir einmal eine neue Build Definition erzeugen. Ich gebe den ganzen einen Namen. Aha. Das ist nicht so. Das erste und das rutscht immer rüber. Das erste und wichtigste ist, wie soll dieser Build gestartet werden? Ja, wie soll der getriggert werden? Durch was? Ja. Standardmäßig ist manuell ausgewählt, macht jetzt nicht allzu viel Sinn, da müsste sozusagen auch jeder Entwickler nach dem Check-in vom Source Code sozusagen selber händisch einen Build queuen. Was jetzt da vor allem auch gleich mal zum Thema passt, ist Continuous Integration. Das wäre es dann im Prinzip auch schon. Was hier passiert ist, dass quasi bei jedem Check-in ja, wird automatisch ein Bild ausgeführt, werden automatisch die vorhandenen Unit-Tests, weil sie haben ja Testdriven entwickelt oder zumindest für allen ihren Code Unit-Tests geschrieben, werden dann diese Unit-Tests ausgeführt. Ja. Ja, ist gut, funktioniert. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Rolling Builds. Ja. Gerade wenn diese Builds besonders lange dauern, macht es jetzt nicht Sinn, dass in die Queue lauter Builds reingestellt werden und die dann quasi nie abgearbeitet werden können untertags. Ja. Rolling Builds löst das Problem insofern, als dass er einfach so schnell wie möglich hintereinander bildet, beziehungsweise auch über ein einstellbares Delay sagt, okay, ich tue nur alle Stunden bilden oder ich habe nach dem letzten Build eine Stunde Zeit, bis er den nächsten Build sozusagen macht. Das wären so circa die Möglichkeiten. Nehmen wir uns da jetzt einmal Continuous Integration. Auf die anderen kommen wir dann mal später zu sprechen. Workspace ist der nächste wichtige Punkt, den ich definieren muss. Ich muss hier sagen, wo ist meine Solution? Was möchte ich bilden? Ist für den Trigger wichtig, weil wenn immer jetzt in dieses Verzeichnis, ja, in diesen Ordner, jetzt neuer Code eingecheckt wird, ist es quasi der Auslöser für diesen Build. Ja. Man muss schon bei der ganzen Projektstruktur ein bisschen drauf schauen, dass ich da in meiner Ordnerstruktur jetzt nicht massenhaft irgendwelche Dokumentationen drinnen habe oder Bilder oder was auch immer, weil der Inhalt dieses Directory, so dieses Verzeichnis, wird dann auch wirklich auf den Build Agent heruntergeladen, also ausgecheckt und dann für den Build verwendet. Ja. Und da kann man natürlich auch ein bisschen Zeit sparen, indem das Profil, das er da auschecken muss, dementsprechend schlank ist. Ja. Bei den Build Defaults brauchen wir da jetzt nur die Drop Location. Ja, da war es nicht. Ah, okay, das ist nicht da. Das war das falsche File. Was ist meine Drop Location? Ist ein Share, der natürlich zugänglich sein soll oder muss vom Build Agent aus. Ja, es gibt dann noch eine ganze Menge andere Einstellungsmöglichkeiten, aber die sind jetzt einmal fürs Erste, die schauen wir uns dann später ganz kurz an, sind fürs Erste jetzt einmal nicht so wichtig. Wir speichern das ab. Und es gibt jetzt da viele Möglichkeiten, den Build zu starten. Die einfachste ist, ich gehe jetzt einfach hier auf diese Build Definition, ja, sage Queue New Build. Starte damit den ersten Build auf unserer Infrastruktur im Moment gerade in unserer Firma. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip meinen Entwicklungsrechner frei und kann jetzt auf meinen Rechner weiterentwickeln oder ja, machen, was immer ich möchte. Oder so wie es wir jetzt gerade machen, wir schauen uns an, was hier alles passiert, was er alles ausführt. Wir können da ein bisschen mitschauen. Und Sie sehen, obwohl es eigentlich nur ein sehr, sehr, sehr kleines Projekt ist, ja, dauert es doch schon einige Zeit. Ja, gut, wir sind hier jetzt, wir haben den Bildserver nicht lokal vor Ort, aber trotzdem, es dauert schon einige Zeit. Wenn der Bild fertig ist, so wie gerade eben, sehen wir das auch hier in dieser Ansicht, insofern, dass hier wir da jetzt ein grünes Hakel haben. Wir können uns die Details anschauen. Wir bekommen hier genauso ein Log-File, wie wir es auch bekommen, wenn wir lokal auf unserer Entwicklungsmaschine bilden würden. Was heute noch aufmacht. Wir sehen aber hier, warum tut das nicht? Ja, das sind so die Hopperlas, die passieren bei einer Live-Demo. Was sehen wir hier prinzipiell? Wir sehen hier auch, welche Testläufe ausgeführt wurden. Im konkreten Fall sind hier 6 von 6 Tests ausgeführt worden. Da haben wir das Test Result bekommen. Interessant, das bekommen wir. Das heißt, wir sehen hier, welche Tests ausgeführt wurden und wir sehen auch hier, welche davon erfolgreich waren. Und wir bekommen auch hier, nachdem Sie das in der Solution eingestellt haben, oder wir für Sie bei unserem Demo-Projekt, wie viele Blocks sozusagen von der, bei der Code-Coverage, wie viele Blöcke durch die Unit-Tests abgedeckt sind, beziehungsweise wie viele nicht. Ja. Was wir hier noch haben, sondern die Impacted Tests. Es gibt da Test Impact Analysis auch im Visual Studio. Hätten wir hier automatisierte Tests auch zugewiesen, dann würden wir hier sehen von einer Version zur nächsten, von einem Bild zum nächsten, ob sich Source Code geändert hat in einem Bereich, für den ich einen Test habe. Und dieser Test wird dann vorgeschlagen, zum Beispiel für den Tester, dass dieser Source-Block-Teil oder dieser Code-Teil sozusagen von dem Tester explizit dann noch einmal getestet werden soll, wenn im Fall von GUI-Tests oder Integration-Tests und so weiter. Okay, das war jetzt im Prinzip die einfachste und schnellste Möglichkeit, einmal zu einer Continuous Integration Build am Server zu kommen. Ist noch nicht ganz das, wo wir hinwollen. Ja, warum? Gehen wir von unserer Codeänderung aus. Ja, wir haben hier eine Codeänderung angenommen gemacht. Ja. Die Codeänderung haben wir in Source Control eingecheckt. Es wurde ein Bild und ein Test getriggert. Ist alles in Ordnung? Hat alles funktioniert? Sind wir da im grünen Kreis zu Hause und alle sind glücklich? Leider ist es nicht immer so. Ja, hin und wieder treten auch Bildfehler auf. Das Problem ist, wenn ein Bildfehler auftritt, ich habe es vorher erwähnt, der fehlerhafte Code ist jetzt schon in Source Control eingecheckt. Ja, der ist schon im TFS verfügbar. Ja, und im speziellen Fall oder typischerweise ist es immer so, dass vielleicht noch am letzten Tag vor dem Sprintende noch ein Programmierer am Abend, bevor 10 Minuten bevor er nach Hause geht, ja, vielleicht noch schnell Source-Code-Änderung macht, Bugfixing macht, Fehlerbehebung oder noch schnell ein Feature implementiert, ja, checkt ein, ja, wird am Server gebildet, super, fährt seinen Entwicklerrechner nieder und geht nach Hause. Ja. Ein anderer Entwickler, der auch noch eine Arbeit zu tun hat, kommt am nächsten Tag ganz zeitig in der Früh, um nur schnell einen Fehler zu beheben. Ja. Checkt den Source-Code aus, der natürlich fehlerhaft ist. Ja. Und müsste jetzt theoretisch einen Fehler beheben, den ein Kollege am Abend ihm sozusagen eingebrockt hat. Ja, ja, hat sich zumindest in unseren Projekten jetzt nicht als besonders glücklich herausgestellt. Was können wir dagegen tun? Ja, das ist genau der Punkt, wo die Gated Check-Ins zum Tragen kommen. Wir haben hier in dem Modell wieder unsere Source-Code-Änderung, von der wir ausgehen. Nur diesmal wird der Source-Code nicht in das Repository, nicht in den TFS, in das zentrale Source-Code-Verwaltungssystem eingecheckt, sondern diesmal wird es in ein Shelf-Set eingecheckt. Ja. Dieser Shelf-Set ist im Prinzip ein Bereich am TFS, ja, der so ähnlich wie das Source-Code-Verwaltungssystem funktioniert, aber nicht für alle zugänglich ist. Ja. In diesem Bereich wird dann gebildet, wird getestet und erst wenn Bild und Test erfolgreich abgelaufen sind, ja, dann wird dieses Shelf-Set mit dem Source-Code-Verwaltungssystem gemerged. Ja. Tritt ein Fehler auf, dann passiert dieser Merge nicht. Ja, und Sie haben im Source-Code-Verwaltungssystem immer noch den letzten Stand drinnen, der immer noch funktioniert, kompiliert und der getestet ist. Ja. Was man bei dem Modell allerdings auch nicht verschweigen darf, ist die Tatsache, dass erst die Source-Code-Änderungen oder die neuen Source-Code-Teile erst ins Repository kommen, wenn alles gibt, wenn der Build okay ist. Ja. Diese Builds, haben wir aber gesehen, können recht lange dauern. Ja. Vor allem speziell, wenn man Integration-Tests, wenn man GUI-Tests hat, dann kann mitunter so ein Bild schon eine Stunde, zwei Stunden oder wenn das Projekt dementsprechend groß ist, auch mehrere Stunden dauern. Ja. Was macht man dagegen? Schauen wir uns gleich an. Zu dem Zweck gehen wir Machen wir da mal zu. Gehen wir zurück zu unserer Solution. Und schauen uns einmal unsere Testliste an. Unsere Testliste ist in unserem Fall bei unserem Demo-Projekt nicht besonders oder nicht wahnsinnig groß. Im Vergleich dazu, wenn ich mir von einem Realprojekt zum Beispiel anschaue, das in der zweiten Entwicklungsiteration ist, wie groß so eine Testliste werden kann, ja, dann sieht man schon, dass es mitunter sehr, sehr viele Unit-Tests geben kann. Und um diese Unit-Tests jetzt zu strukturieren, ja, haben wir hier in der Testliste eine Subliste eingefügt. Das geht recht einfach. Man geht daher, rechte Maustaste, sagt neue Testliste und fügt hier jetzt, was machen wir, GUI-Test von mir aus, und füge hier jetzt eine neue Subliste dazu. Jetzt könnte ich hergehen, nehme jetzt irgendeine Anzahl von Unit-Tests und diese Unit-Tests ordne ich jetzt dieser BVT-Liste zu. Ja, BVT steht für Build Verification Tests und Build Verification Tests sind per Definition Tests, die absichern, dass der Code, den ich einchecke, ja, auch wirklich funktioniert. Ja. Und damit sind definitiv jetzt keine Integration Feature oder sonstige Tests oder GUI-Tests gemeint. Sprich Tests, die möglichst schnell ablaufen, ja, aber trotzdem so weit sicherstellen, dass der Code, den ich einchecke, dann auch wirklich im Repository drinnen ist und funktioniert. Ja. Okay, wir haben jetzt hier wahllos eine Auswahl getroffen. Wenn wir hier jetzt auf diese BVT-Liste klicken, sehen wir, wir haben hier jetzt 4 Tests zugeordnet. Wie gehen wir weiter? Wir gehen zurück zu unserem Team Explorer. Im Team Explorer editieren wir jetzt unseren Build. Insofern, dass wir die Trigger-Methode jetzt von Continuous Integration auf Gated Check-In umstellen. Und Sie sehen es auch gleich hier, Gated Check-In accept Check-Ins only if submitted changes merge and build successfully. Genau das, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Okay, was können wir noch machen? Es wird zwar jetzt beim Build in der Shelf Set eingecheckt, aber wir müssen jetzt noch eine Zuweisung machen, welche Tests jetzt wirklich ausgeführt werden sollen. Dazu klicken wir hier auf diesen Prozess-Tab und im Prozess-Tab gibt es hier eine Einstellungsmöglichkeit für Automated Tests. Da gibt es bereits eine Standarddefinition und diese Standarddefinition ist so eingestellt, dass automatisch alle Projekte, die quasi irgendwie auf test.dll enden, quasi ausgeführt werden und die darin enthaltenen Unit-Tests ausgeführt werden. Das wollen wir in dem Fall nicht mehr. Wir gehen jetzt her und nehmen uns unsere Testliste, klicken das hier weg und klicken hier unsere Build Verification Tests an. Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, warum der GUI-Test noch nicht drinnen ist. Ja, das liegt einfach daran, dass wir die Änderung, die Erweiterung dieser GUI-Test in der Testliste noch nicht eingecheckt haben. Ja, und hier nur auf den Inhalt zugegriffen wird, dieses Setting-Files, das bereits im Version Control drinnen ist. Ja, was wir auch machen sollten, wäre Fail-Build an Testfehler. Weil wir wollen ja, dass wenn ein Test fehlschlägt, dass auch der Build fehlschlägt. Was wir hier auch noch machen können, ist, dass wir die Code-Analyse erzwingen, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Einstellung übernommen wird, die in der Solution eingestellt ist. Möglicherweise könntet ihr einen Entwickler ausgeschalten haben, weil ihm das beim lokalen Bild vielleicht so lange gedauert hat. Ja. Damit kann ich das überschreiben, dass definitiv beim automatischen Bild diese Code-Analyse ausgeführt wird. Ja, und es gibt dann hier noch etliche andere Einstellungsmöglichkeiten, die wir uns dann vielleicht noch anschauen, wenn uns zum Schluss noch ein bisschen Zeit bleibt. Retention Policy ist auch nicht ganz unwichtig, weil doch bei jedem Bild sehr viele Datenmengen anfallen. Ja. Hier kann man sich aussuchen, was sozusagen wirklich behalten werden soll. Und da gehen wir also typischerweise davon aus, dass das Bild, die sozusagen händisch gestoppt wurden, brauche ich mir da jetzt nicht wirklich groß aufheben. Bei Builds, die fehlgeschlagen haben, hebe ich mir vielleicht nur den letzten auf oder vielleicht doch 10 oder wie auch immer. Das können Sie eben hier damit definieren. Beziehungsweise, wenn etwas gelöscht werden soll, können Sie auch sagen, was alles gelöscht werden soll. Einfach nur zu verhindern, dass Ihnen die Drop-Location einfach übergeht. Ja. So. Wenn wir jetzt hergehen und diesmal wollen wir können ihn natürlich wieder händisch queuen, machen wir es diesmal über das Projekt und über ein Check-in. Das heißt, wir gehen her und behaupten jetzt, wir hätten hier jetzt irgendeine Änderung im Unit-Test gemacht. Würde jetzt normalerweise hergehen und das lokal bilden vielleicht und die Tests auch hier noch einmal lokal ausführen vielleicht, ja, wenn ich Zeit habe. Oder ich kann mir darauf verlassen, es passiert sowieso alles am Server. Dann gehe ich einfach auf die Solution und sage, okay, Check-in. Passt. Sache für mich erledigt. Hier könnte ich jetzt noch auf die Policies kommt dann der Christoph Wille am Nachmittag noch zu sprechen. Aber hier kann ich dann noch verschiedene Zuweisungen, zum Beispiel dieses Check-ins mit einer User Story machen, die wir heute am Vormittag gesehen haben, um also hier einen Link herzustellen. Okay, wir checken ein. Und was ich als erstes bekomme, ist hier dieser Dialog für den Gated Check-in. Ja. Fragt mir noch einmal, ob ich wirklich bilden will. Nicht. Ja. Es gibt dann hier noch ein paar Optionen, können wir uns dann später auch noch einmal anschauen. Ja, warum habe ich dann die Testliste bekommen? Ja, werden wir schauen, ob es diesmal funktioniert. Ja, dieser Bild sollte jetzt theoretisch zumindest ein bisschen schneller funktionieren, weil wir ja um 2 Unit-Tests weniger brauchen. Das heißt, wir ersparen uns ein paar Millisekunden, die auf der anderen Seite wieder dazukommen, weil wir ja in der Shelf-Set, sozusagen erst der Shelf-Set anlegen muss, in den er hin auscheckt. Okay, wir bekommen wieder ähnliche Informationen, wie wir sie auch bekommen würden, hätten wir lokal gebildet. Und auch wieder wie beim Continuous Integration vorher auch wieder alles über Code Coverage und die ausgeführten Tests. Was jetzt zusätzlich aufpoppt, ist hier, das, ich hoffe Sie sehen es ja, ganz unten eine Notification. Und diese Notification sagt mir, dass der Build im konkreten Fall also erfolgreich war. Ja. Und dass jetzt meine Änderung, die ich lokal gemacht habe, im Repository eingecheckt wurde. Nur muss ich jetzt meinen lokalen Arbeitsplatz jetzt natürlich auch noch sagen, dass der Build in Ordnung war und dass er jetzt auch alles, was ich also hier jetzt lokal auf meinem Rechner gehabt habe und was jetzt noch nicht wirklich eingecheckt war, also dass ich noch als Pending Changes hier in meinem lokalen Workspace gehabt habe, dass der sozusagen auch jetzt aktualisiert wird. Ja. Nachdem ich das hier ausgeführt habe, hätten wir im Prinzip unseren ersten Gated Check-in erledigt. Bitte. Richtig, der Code wird erst wirklich eingecheckt, wenn der Build durch ist. Na, er versucht natürlich, das nach dem erfolgreichen Build zu mergen. Ja. Was natürlich passieren kann, ist, dass er es nicht kann, ja, aus irgendeinem Grund, dass der Merge nicht funktioniert. Dann muss ich den Merge händisch machen. Aber wir haben doch mit als relativ großes Projekt mit 6 Entwicklern, zwei Testern und so weiter gehabt, ja, und hat eigentlich wirklich tadellos funktioniert. Ja. Man muss nur wirklich aufpassen, dass also Integration-Tests, Automated GUI-Tests und so Sachen, also Tests, die wirklich lange dauern, weil wir haben so Tests gehabt, wo wir bei jedem Test die Datenbank neu deployed haben. Ja. Weil wir haben in die Datenbank geschrieben, Integration-Tests gehabt, wo man in die Datenbank geschrieben hat, auf der Datenbank was gelöscht hat. Und nachdem man nicht wirklich bestimmen kann, wann die Unit-Tests sozusagen ablaufen, in welcher Reihenfolge, haben wir über Datenbank-Deployment-Projekt jedes Mal wieder vor dem Unit-Test die Datenbank neu deployed. Ja. Beziehungsweise die synthetischen Testdaten neu in die Datenbank eingespielt für an jedem Test-Step. Ja. Und das dauert dann natürlich dementsprechend lang, ja, aber solche Tests muss ich nicht bei an jedem Check-in machen. Ja. Und genau dahin kommen wir jetzt. Ja. Dass ich diesen Gated Check-in jetzt nicht als alleiniges Heilmittel verwende, ja, sondern dass ich den Gated Check-in mit einem zusätzlichen Build, ja, den wir gleich sehen werden, mit einem zusätzlichen Nightly Build, ja, jetzt noch unterstützen. Zu dem Zweck gehen wir wieder her. Wenn wir den vielleicht hier umbenennen auf Gated Check-in. Und nehmen wir uns jetzt den Gated Check-in, sagen Clone Build Definition, dass wir nicht wieder die Drop Location neu kopieren müssen. Sagen hier Edit Build Definition. Wer bin ich mit der Zeit? Viertelstunde, okay, passt. Sagen hier Nightly Build. Irgendwas drückt. Ah ja, habe ich gebildet, so nebenbei. Und dann Beginnprozess und ein Bildprozess gestartet wahrscheinlich. Gut. So, wir haben jetzt einen Nightly Build. Für den Nightly Build verwenden wir hier die letzte Trigger-Option, die es gibt, und definieren hier, wann jetzt der Nightly Build durchgeführt werden soll, standardmäßig jeden Wochentag. Kann aber auch nur sagen, okay, meine Entwickler arbeiten Samstag, Sonntag auch, weil die sind so motiviert und das Projekt ist so dringend, dann kann ich sozusagen Samstag, Sonntag auch noch bilden. Ich kann hier sagen oder schätzen, wann sozusagen mein letzter Entwickler nach Hause gehen wird. Das ist auch meistens eine Herausforderung, aber sagen wir, angenommen um Mitternacht ist auch der letzte Entwickler zu Hause. Dann kann ich mir hier einstellen, wann sozusagen der Nightly Build beginnen soll. Und was auch ganz wichtig ist, dass man nicht vergisst, hier build, even if nothing has changed since the previous build. Ja? Weil sonst kann es nämlich passieren, dass der Letzte, der geht, sozusagen ein Build macht, ja, und dann kein Nightly Build mehr passiert, weil dazwischen kein Code mehr eingecheckt wurde. Und damit erzwinge ich aber, dass trotzdem jede Nacht sozusagen quasi immer ein Build erzeugt wird. Ja. So, was wir jetzt noch ändern müssen, daran hat sich jetzt nicht wesentlich was geändert, aber wir müssen hier unsere Änderung wieder rückgängig machen. Weil hier wollen wir natürlich, und jetzt der Beweis, ja, hier ist jetzt auch unsere GUI-Test-Subliste drinnen. Ja. Das heißt, ich klicke mir das da jetzt wieder weg, sage für alle Tests aus und kann mich jetzt im Prinzip darauf verlassen, dass mit meinen Gated Check-Ins ja, immer Code im Repository-System drinnen ist, der auch wirklich kompiliert, damit kein Entwickler sozusagen den Fehler eines anderen fixen muss, ja, und dass wirklich kein Entwickler aufgehalten ist, seine Arbeit zu tun und andererseits in der Nacht auch wirklich alle Tests ausgeführt werden, um die Code-Stabilität ja, zu gewährleisten. Und das letztendlich dann auch die Basis ist in der Früh, wenn der Tester kommt, ja, dass er weiß, okay, wohin gehe ich, welchen Build nehme ich, um jetzt heute sozusagen meine Tests, meine halbautomatisierten oder eben nicht automatisierten GUI-Tests sozusagen auszuführen. Okay, gibt es dazu Fragen? Dann schauen wir ganz, ja, bleiben wir doch nur da. Versprochen Reports. Bei jedem Bild werden Metadaten erzeugt, die letztendlich in das Data Warehouse bzw. letztendlich auch in den Cube des TFS eingehen und die man sich dann auch recht schön anschauen kann. Ja. Diese Builds, wie wir gehört haben, also diese Reports, wie wir gehört haben, sind vom Prozess-Template abhängig, das heißt, können von ihnen definiert werden oder sind standardmäßig im Prozess-Template definiert. So im konkreten Fall die Build-Quality-Indicators, Build-Success-Over-Time, Build-Summary-Reports. Wenn ich da draufklicke, schauen wir mal. Das sollte sich was tun. Macht nichts, ich habe was vorbereitet. Wie schauen solche Reports aus oder wie können solche Reports ausschauen? Recht aussagekräftig finde ich. Hier so ein Diagramm, Sie sehen die grünen Balken, was sind sozusagen die Tests, wie viele Tests sind erfolgreich ausgeführt worden. In Rot, welche Tests haben gefehlt, also sind nicht durchgegangen. Ich sehe zusätzlich auch so Sachen wie Code-Churn, wie Code-Coverage, was sehe ich noch, die Active-Bugs und so. Das heißt, so ein Diagramm ist schon recht aussagekräftig für jemanden, der jetzt nicht eingefleischter Entwickler ist. Projektmanager, Projektleiter, wie auch immer, kann daraus schon herauslesen, okay, wie weit stehen wir jetzt eigentlich im Projekt, ja, wo sind wir. Ja. Wie schaut es mit der Codequalität aus über die Zeit? Haben wir sehr oft Bugs, die immer wieder auftreten in den gleichen Modulen, sprich ist irgendein Code-Teil sehr fragil, der sehr empfindlich auf Änderungen in anderen Modulen sozusagen reagiert. Ja, das ist auch schon ein Ausdruck dessen, dass vielleicht im Source-Code irgendwas nicht so hundertprozentig passt. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Diagramme, über die man sich die entsprechenden Dinge halt herauslesen kann, über die Zeit, je nach Typ des Builds, den ich gemacht habe und so weiter. Nur als Beispiel. Und eben also wirklich auch, wenn Sie ein SharePoint sozusagen verwenden, gemeinsam mit dem TFS, dann können Sie am SharePoint über Dashboards eben diese ganzen Statistiken Ihren Kunden oder Project oder Stakeholder, Project Owner oder wem auch immer zur Verfügung stellen, damit also wirklich auch alle sehen, wo das Entwicklungsprojekt also quasi jetzt aktuell steht. Ja, um die Zeit noch ein bisschen zu nützen, Fragen. Wenn es also dann jetzt noch irgendwelche Fragen dazu gibt, dann würde ich gern auf die Fragen eingehen. Ja, bitte. Man builds Chainen dort. Ja, aber sonst also klassisch, also da jetzt da über GUI-Möglichkeiten, die standardmäßig im TFS habe nicht. Aber das ist ein Punkt, das ich jetzt hergezeigt hätte, wenn sozusagen keine Fragen gekommen wären. Was für Möglichkeiten habe ich, Builds anzupassen? Ja. Zu dem Zweck gehen wir da wieder, oder sind wir eigentlich eh schon da drinnen, sind wir eigentlich genau richtig. Es gibt einen Prozess, ein Build-Prozess-Template. Ja. Wie schaut das aus? Es gibt erstens einmal von Microsoft drei vordefinierte Build-Templates. Ja. Das ist dieses Default-Template, das wir jetzt verwendet haben, ja, die ganze Zeit, das man auch standardmäßig im Normalfall verwendet. Dann ein Upgrade-Template, was man verwendet, um zum Beispiel von einer älteren Visual Studio-Version Tests oder Projekt-Solutions auf die 2010er-Version zu bringen. Oder den Lab-Default-Template, wenn ich Coded-UI-Tests mit einbinden möchte. Ja. Das sind so Default-Templates, die also von Microsoft schon vorgeliefert oder mitgeliefert werden mit dem TFS, die ich da hier einfach auswählen kann. Beziehungsweise, und das ist genau der Punkt, diese Templates werden auch mit an jedem Projekt mit in die im Source Control mit eingecheckt. Ja. Und diese Prozess-Templates sind im Prinzip XAML-Files. Ja. Und diese XAML-Files rendern letztendlich in der Windows Workflow Foundation. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, den Build-Prozess nicht wie früher ja, in einem Make-File ja, mit ein paar, weiß ich nicht, total kryptisch, ja, wenn man einmal so ein richtig tolles, schönes Makefile reingeschaut hat, das wirklich sehr viel gemacht hat, dann hat man nachher weniger gewusst als vorher über den Build-Prozess, also ich zumindest. Das ist jetzt anders geworden. Man bekommt jetzt, es ist immer noch sehr umfangreich, ja, aber man bekommt jetzt zumindest über die Workflow Foundation 4 hier eine Übersicht dessen, was hier in diesem Bildprozess passiert. Ja. So zum Beispiel schauen wir uns da mal kurz was an. Ja. Update Build Number zum Beispiel. Was gibt es da noch? Drop Location, schaut er, ob die empty ist. Wenn nicht, dann löscht das. Dann wird er irgendwann einmal auf die Drop Location erzeugen. Das macht er dann da weiter. Get Build Directory, das heißt, da wird er jetzt irgendwann einmal den Source Code holen, den er braucht zum Bilden. Und es geht dann darunter bis Run MS Build for Project zum Beispiel. Ja. Und ja, auch wenn es jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert ausschaut, ja. Es ist trotzdem einfacher als die alten Makefiles. Ja. Und wenn man sich mit Workflow 4 ein bisschen beschäftigt hat und auseinandergesetzt hat, dann kann man das schon ein bisschen lesen, vor allem auch modifizieren. Ja. Und vor allem, was man hier machen kann, ist, man kann diese einzelnen Blöcke, ja, man sieht es da auch Tools, es gibt hier bereits vordefinierte Actions, die Sie in der Workflow Foundation in diesem Build-Prozess verwenden können. Ja. Aber Sie können sich auch Ihre eigenen Activities programmieren, in C-Sharp, ja, in Ihrer Solution. Ja. Die müssen dann natürlich auch mit der Solution eingecheckt werden. Natürlich auch das XAML-File, also das Workflow-File hier, das muss auch mit in der Solution drinnen sein, weil sonst findet das nicht beim Bildprozess. Und da können Sie dann im Prinzip alles machen, ja, was Sie sich nur vorstellen können. Das können auch sogar Dinge mit GUI sein, ja, oder was, also mit Wizards, mit Dingen, also da gibt es auf Codeplex hunderte Beispiele, ja, wie also diese Bildprozesse für die verschiedensten Anwendungsfälle und Zwecke schon modifiziert wurden, die man sich als Vorlage nehmen kann, die man dann weiterentwickeln kann und so weiter. Ja, nachdem das ein Workflow ist, würde ich mal vorschlagen, dass man sich also da dann dahinter, hinter dem Bild reinhängt, abfragt, ist der vorhergehende Bild okay, wenn ja, dann eben jetzt dann noch einen Bildprozess zum Beispiel anwirft. Aber im Konkreten müsste man sich das anschauen. Ja. Ich meine, es gibt auch andere Möglichkeiten, eventuell, dass man mit Post-Build und Pre-Build-Events arbeitet oder es gibt verschiedenste Möglichkeiten, hier diesen Bildprozess zu intercepten, sie reinzuhängen oder ihn komplett zu modifizieren. Ja. Andere Frage? Ja, dann haben wir es punktgenau geschafft, eine Seltenheit, zumindest bei mir. Gehen wir zurück. Resümee des Vormittags, was haben wir gesehen? Wir haben also quasi versucht, so wirklich vom Projektbeginn, vom Requirement, ja, über die User Stories, über die Entwicklertasks, weiter über den Source Code, ja, über Clean Code Entwicklung, über Unit Test Entwicklung, bis hin eben jetzt in meiner Session, bis zum Build und zum automatischen Ausführen dieser Tests. Versucht, eine vernünftige Codequalität in Ihrem Projekt sicherzustellen und letztendlich auch zu garantieren, dass es so ist. Ich hoffe, wir haben damit ein bisschen Licht in die dunkle Seite gebracht. Ich hoffe, wir konnten ein paar der Mysteries klären, um die Mastery sozusagen auf Ihrer Seite zu verbessern. Und verbleiben mit den Worten, ja, Software ist unsere Leidenschaft. Ja. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wir sehen uns um 14 Uhr. Ja, um 14 Uhr sehen wir uns dann wieder. Und da wird uns dann der Christoph Wille wird uns weiter Dinge über Codequalität, Architekturqualität, Check-in-Möglichkeiten noch, Check-in-Policies berichten und auch um ein ganz heißes Thema, was wir hier jetzt in meinem Vortrag nicht gesehen haben, wo wir sozusagen mit einem Mainstream sozusagen gearbeitet haben, ist, wenn Sie sagen, Branchentum, Merchentum, welche Philosophien es da gibt, welche Theorien es da gibt, also da wird dann dieses ganze Thema Automatic Continuous Integration und automatische Builds dann noch komplexer. Ja. Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.